Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Einen Nörgler, eine neue Cloud und einen Geburtstag haben wir heute für euch. Und damit Tag und willkommen zum Update-Podcast an diesem Dienstag. Ja, der Nörgler, das ist er.
Das kann so nicht weitergehen.
Friedrich Merz, Vizechef des CDU-Wirtschaftsrats, nicht Chef der Partei. Das wäre er sicherlich gerne geworden. Das ist aber seit einem Jahr Annegret Kramp-Karrenbauer. Und deswegen schießt er jetzt auch gegen die Führung, gegen die Vorsitzende der CDU und gegen die Kanzlerin Angela Merkel. Wie kommt das an in der CDU?
Naja, ich sag mal so, Friedrich Merz steht an der Seitenlinie, wenn wir jetzt im Fußballbild bleiben, und führt sich auf wie ein besserer Bundestrainer, der jetzt denen, die in Verantwortung sind, sagen will, wie es zu laufen hat.
Das sagt uns heute Eva Keldenich. Sie glaubt, der Führungsstreit bringt nichts. Sie ist die Geschäftsführerin der jungen Gruppe der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wie man diesen Streit in was Positives in der CDU verpacken kann, das besprechen wir mit ihr. Eine neue Cloud soll es geben für uns Europäerinnen und Europäer, in der alles sicherer wird. Daten sollen nicht nur in den Clouds der großen US-Unternehmen gespeichert werden. Das geht besser bei uns in Europa, bei Gaia-X. Das ist der Name dieser Cloud. Sie wurde heute ausführlich auf der Digitalkonferenz in Dortmund vorgestellt. Und wir schauen uns an, was die neue Vernetzung können soll. Und ja, heute ist Geburtstag. Die ersten Daten, die wurden vor 50 Jahren von Los Angeles mit einem Computer nach San Francisco geschickt. Erst später kamen dann die niesenden Pandas, die fallenden Ninjas und vor allem der Cat-Content dazu. Diese Katze hier, die spielt Klavier. Der Hund hat in Sachen Meme-Kultur aber die Katze abgelöst. Das schreibt heute zumindest die Süddeutsche Zeitung. Und diese These diskutieren wir auch heute mit der selbsternannten Meme-Queen Elle Nördinger. Das alles für euch jetzt in diesem Podcast zum Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Tonight Labour will back a general election. So schrieb das heute Labour-Chef Jeremy Corbyn bei Twitter. Seine Partei will Neuwahlen unterstützen. Das hat sie gestern noch nicht getan. Und vor allem hat er selbst, Corbyn, Bock auf Wahlkampf, einen, den das Land noch nie gesehen hat. So hat er sich heute gegenüber der BBC geäußert. Ganz durch ist die Abstimmung im Unterhaus in London noch nicht. Was die Neuwahlen angeht, sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin, mit Christine Heuer. Christine, ich lese momentan First Stage of New Election Law. Wie ist der aktuelle Stand? Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass das Parlament noch nicht endgültig abgestimmt hat über die Neuwahlen, dass es jetzt zwei mögliche Termine gibt. Boris Johnson will den 12. Dezember. Die Opposition hat einen Antrag auf den 9. Dezember gestellt. Dieser Antrag ist zur Beratung zugelassen worden, war übrigens der einzige Änderungsantrag, den der Speaker zugelassen hat. Das vereinfacht die Dinge ungemein, denn über das Datum werden sich beide Seiten wohl einig werden. Die Regierung hat auch schon Kompromissbereitschaft signalisiert. Wir warten jetzt hier in London auf die Abstimmung heute Abend. Die kommt noch und dann wissen wir, ob und wann es Neuwahlen geben wird.
Wie kommt denn dieser Turn bei Labour zustande? Warum lenkt Labour jetzt doch ein?
Labour hat sich mit dieser Wahlverweigerung ehrlich gesagt einfach lächerlich gemacht. Das ist die größte Oppositionspartei. Die müsste darauf brennen, Boris Johnson aus Downing Street rauszuschmeißen, nach Möglichkeit eben, wenn die Wähler Labour eine Mehrheit geben. Die müssten diese Regierung ablösen wollen. Aber Labour hat Angst vor Wahlen, weil sie in den Umfragen so schlecht dastehen. Und deshalb haben die sich ja so ein bisschen drumherum gewunden mit etwas fadenscheinigen Argumenten. Aber sie haben dann heute Morgen doch noch die Kurve bekommen. Das war der Turn. Labour will jetzt auch Neuwahlen.
Eine der treibenden Kräfte für diese neuen Wahlen und für diesen neuen Plan der Neuwahlen sind ja die Liberaldemokraten. Was haben die denn davon?
Die treibt so etwas wie der Mut der Verzweiflung. Die Liberaldemokraten kämpfen seit jeher gegen den Brexit und für ein zweites Referendum. Sie sagen jetzt aber sogar öffentlich, es gibt einfach für dieses zweite Referendum in diesem Parlament keine Mehrheit. Dann sind sie jetzt eben für Neuwahlen in der Hoffnung, dass sich die Mehrheiten im Parlament zu ihren Gunsten ändern könnten. Und sie sagen auch, das ist die letzte Möglichkeit, die Bürger noch einmal zum Brexit zu befragen. Denn Boris Johnson hat seinen Deal so gut wie durch. Die Neuwahlen sind dann nochmal eine letzte Station, dass auch diejenigen, die lieber in der EU bleiben wollen, das in Wahlen deutlich machen können.
Und hast du schon was von den Bürgerinnen und Bürgern selbst gehört? Wie sind die Reaktionen auf mögliche Neuwahlen?
Also hier ist die Rede ganz viel von den Schwierigkeiten einer Dezemberwahl. Die hat es seit 1923 in Großbritannien nicht gegeben. Das Wetter ist schlecht, es ist dunkel. Da gehen die Briten offenbar nicht so wahnsinnig gerne zur Wahl. Berühmt in Großbritannien ist auch Brenda from Bristol. Das ist eine ältere Dame. Die ist vor den Neuwahlen, die Theresa May damals angesetzt hat, gefragt worden, wie sie das findet. Und hat sie gesagt, bitte nicht schon wieder. Das ist überhaupt keine gute Idee. Und das ist erst 2 Jahre her. Das Video mit Brenda geht gerade viral. Es gibt aber auch ernstere Wählerumfragen. Und die sagen, 2 Drittel der Briten sind für, 1 Drittel ist gegen Neuwahlen, aber 1/4 der Briten sagt auch, sie erwarten sich von Neuwahlen nicht, dass das Brexit-Problem wirklich gelöst wird. Also unterm Strich, die Begeisterung der Bürger für den neuesten Plan der Politiker hält sich in Grenzen, aber diese Wahlen werden eben auch nicht rundheraus abgelehnt.
Großbritannien steuert auf Neuwahlen im Dezember zu. Labour will heute den Antrag von Premier Johnson im Unterhaus unterstützen. Damit hätte Johnson eine komfortable Mehrheit. So sieht's aus. Informationen waren das von Christine Heuer live aus London.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir schauen mal nach Brüssel. In Brüssel haben sich EU-Politiker nämlich gerade mit dem Thema Blutspende beschäftigt, konkret mit der sogenannten Blutplasmas. Das ist der flüssige Teil des Bluts, der wird nämlich gebraucht, um eine ganze Reihe von Arzneimitteln herzustellen. Und tatsächlich stammt ein Großteil dieses Blutplasmas, das da verarbeitet wird, aus den USA, wird importiert. Das soll sich jetzt ändern. Die EU will die Spenderzahlen bei uns erhöhen, um weniger eben zu importieren und auch, weil es gerade Berichte gibt, dass in den USA Menschen vor allem wegen der guten Bezahlung der Plasmaspende eben eine weite Reise zum Beispiel aus Mexiko über die Grenze machen und das auch öfter, als ihnen gesundheitlich gut tut. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut. Für uns nochmal ganz kurz einsteigend mit dem Unterschied zwischen Blutspende und Plasmaspende.
Also bei der Plasmaspende, da geht es eben um die Blutflüssigkeit, die keine Blutkörperchen mehr enthält und deshalb ist es auch ein bisschen aufwendiger als eine normale Blutspende, bei der dir dann in 10 Minuten so ein 1/2 Liter Blut abgezapft wird, so wie es aus deinen Adern kommt. Bei der Plasmaspende, da wird dir auch Blut abgezapft, aber du kriegst wieder etwas zurück davon. Das hat mir Silke Kops erzählt, Ärztin am Blutspendeinstitut vom Klinikum Dortmund.
Das Plasma ist ja ein Bestandteil des Blutes, enthält im Grunde verschiedene Proteine, Gerinnungsfaktoren, Immunglobuline jetzt zur Vorbeugung von Infektionen. Da läuft es so, dass man das über ein Gerät macht, einen Zellseparator, wo man es im Grunde auftrennt, wie in einer Zentrifuge. Man entnimmt dann dem Spender nur das Plasma und gibt ihm seine eigenen Blutzellen wieder zurück.
Also die Blutkörperchen kriegst du wieder. Es sind ungefähr 600 bis 850 Milliliter Plasma, die dir bei so einer Plasmaspende entnommen werden, je nach Körpergewicht, je nachdem, wie viel du wiegst. Und der Prozess dauert eben etwas länger, so 45 Minuten, eine halbe Stunde. Und deshalb gibt es auch in der Regel eine kleine Aufwandsentschädigung. Können 20 Euro sein oder auch 40 Euro, je nachdem, wo du spenden gehst.
Und mit diesem Plasma wird dann was gemacht?
Also vor allem gerinnungshemmende Medikamente für die Behandlung von Blutern zum Beispiel. Aus dem Plasma werden aber auch Eiweiße wie Albumin gewonnen. Das ist unter anderem wichtig, um Verbrennungsopfer zu behandeln. Und eben auch diese Immunglobuline, hast vielleicht auch schon mal gehört, das Wort, aus dem Blutplasma, die sind oft in Medikamenten zu finden für Menschen, deren Immunsystem irgendwie gestört ist.
Jetzt will die EU mehr Plasmaspender bei sich haben, mehr in der EU gewinnen, auch weil es eben diesen Vorwurf gibt, dass die USA die Leute zu oft spenden lassen und deshalb die Gesundheit der Spender leidet. Das mag so sein, aber vielleicht fangen wir an, um mal zu gucken, wie es bei uns in Deutschland ist.
Also es ist sehr interessant. Ich habe darüber mit Susanne Stöcker vom Paul-Ehrlich-Institut gesprochen, das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel. Und sie sagt, die Situation sei in Deutschland ziemlich gut, also dass Deutschland ziemlich gut dasteht und sich im Grunde selbst versorgen könnte. Wir haben 2018 zwar circa 6 Millionen Liter Blutplasma importiert aus Nicht-EU-Staaten, aber eben auch 5 Millionen in Nicht-EU-Staaten exportiert. Das hat wiederum was damit zu tun, an welchen Standorten Pharmafirmen Arzneimittel herstellen. Das ist ja kein regionaler Markt, sondern sehr globalisiert, der nicht auf Deutschland beschränkt ist. Und der Unterschied zu den USA ist, dass dort 104 Plasmaspenden pro Jahr erlaubt sind, bei uns aber eben nur 60.
Was passiert denn genau, wenn man zu oft spendet?
Also dann kann es sein, dass dein Immunsystem geschwächt wird, wenn dein Körper nicht mehr hinterherkommt, all diese Faktoren und Eiweiße, die im Blutplasma drinstecken, nachzuproduzieren, sagt Ärztin Silke Kops.
Ja, wenn man zu oft zur Plasmaspende geht, sag ich immer, betreibt man Raubbau am Körper, weil dann hat man ja hinterher einen verminderten Wert an Immunglobulinen, an Stoffen, die bei Infekten helfen sollen. Und das kann dazu führen, dass man also Infektionen bekommen kann, bis zur Meningitis, bis zur Hirnhautentzündung, Lungenentzündung, anderen Infektionen.
Also das ist anscheinend nicht ohne. Und deshalb wird zum Beispiel beim Blutspendezentrum Dortmund genau geguckt, dass Menschen nicht zu oft spenden.
Wie wird das genau gemacht?
Du wirst bei einer Plasmaspende immer erstmal von einem Arzt oder einer Ärztin untersucht. Es wird auch wie bei allen anderen Blutspenden geguckt, dass du genug wiegst. Also du musst immer mindestens 50 Kilogramm auf die Waage bringen, um Blut spenden zu können. Du darfst kein Fieber haben, keinen zu hohen Blutdruck. Und es wird natürlich darauf geachtet, wie oft du kommst.
Man überprüft eben, sind nach 5 Plasmaspenden auch noch ausreichend Immunglobuline vorhanden? Ist die Gesamteiweißzahl ausreichend? Das wird also wirklich nach jeder 5. Plasmaspende kontrolliert. Und wenn man dann die Sollwerte nicht erfüllt, dann wird man auch nicht zur Plasmaspende zugelassen.
Also in Deutschland sind die Vorschriften streng und da wird eher jemand weggeschickt als nochmal extra angezapft. Das dient natürlich der Gesundheit der Spendenden und trotzdem muss man auch sagen, die Spenden sind nicht im Keller in Deutschland. Insofern sind wir vielleicht auch ein gutes Vorbild für viele andere EU-Länder, in denen es deutlich weniger Plasmaspenden gibt.
Mehr Plasmaspenden soll es geben in der EU, um weniger Blutplasma eben für die Herstellung von Medikamenten aus den USA dann zu importieren, wo die Vorschriften fürs Spenden eben lockerer sind. Wir halten fest, wir in Deutschland, wir stehen bei diesem Thema ganz gut da.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ist da nur los in der CDU?
Wir haben momentan eine offene Führungsfrage innerhalb der Union und die muss gelöst werden, weil sie die Menschen verunsichert und diejenigen wollen keine endlosen Debatten, sondern sie wollen eine klare Führung, die muss die Union liefern.
Tilman Kuban, Vorsitzender der Jungen Union, im ZDF am Abend der Wahlniederlage in Thüringen, historisch schlechtes Ergebnis für die CDU dort, zweistellige Verluste. Und im Angriffsmodus gleichzeitig auch Friedrich Merz, der letztes Jahr noch gegen Merkels Wunschkandidatin Kramp-Karrenbauer die Wahl um die CDU-Spitze verloren hat.
Das kann so nicht weitergehen und ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens in Deutschland noch 2 Jahre dauert bis zum Ende dieser Wahlperiode, bis Ende 2021. Das geht einfach nicht.
Sprechen wir doch mal drüber. Merz will die Revolte in der CDU. Er kann alles auf den Tisch legen, hat zumindest schon die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer gesagt, beim CDU-Parteitag Ende November. Am Telefon ist jetzt Eva Keldenich, Geschäftsführerin der Jungen Gruppe. Das ist ein Zusammenschluss der Parlamentarierinnen und Parlamentarier von CDU, von CSU, die zum Zeitpunkt der Wahl jünger als 35 Jahre waren. Schönen guten Abend, Frau Keldenich.
Ja, guten Abend.
Was würden Sie Friedrich Merz am liebsten sagen? Krieg dich mal wieder ein oder du hast recht?
Also wenn, dann auf jeden Fall Ersteres. Denn, naja, ich sag mal so, Friedrich Merz steht an der Seitenlinie, wenn wir jetzt im Fußballbild bleiben, und führt sich auf wie ein besserer Bundestrainer, der jetzt denen, die in Verantwortung sind, sagen will, wie es zu laufen hat. Und aus meiner Sicht ist klar, er hat im vergangenen Jahr diese Wahl verloren um den Bundesvorsitz und es wurde ihm dann auch angeboten, mitzuarbeiten in der Partei, in die Verantwortung mitzugehen und das hat er abgelehnt und insofern sollte er sich da aus meiner Sicht jetzt auch etwas zurückhalten.
Das heißt, wenn Merz von Untätigkeit und mangelnder Führung durch die Bundeskanzlerin spricht, dann können Sie das nicht so nachvollziehen.
Dann kann ich das in dem Sinne nicht nachvollziehen, dass man natürlich immer darüber diskutieren kann. Nur in der Form und in der Schärfe ist es, glaube ich, etwas, was uns im Moment überhaupt nicht hilft. Wir sehen ja auch bei der SPD, wohin das führt, wenn man sich auch viel mit sich selbst beschäftigt und eigentlich sich gar nicht darum kümmert, was zu tun ist und Personaldebatten führt. Da hat, glaube ich, noch keine Partei viel gewonnen mit bei den Wählern auch.
Jetzt hat Merz aber ein paar Unterstützer in seiner Partei und das würde ja wiederum zeigen, dass an dieser Kritik doch was dran ist.
Er öffnet natürlich teilweise Ventile, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich denke, wichtig ist jetzt, dass wir schauen, wir haben Leute in der Partei, die das auch natürlich mit bedienen. Da passiert viel, es wird gearbeitet konkret an den Themen Klimaschutz und andere Und daran muss man sich jetzt letztlich orientieren. Und da ist, würde ich sagen, in einer großen Volkspartei wie der CDU auch immer Platz dafür zu sagen, wir führen auch die Debatten offen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Eva, dann sagen Sie aber auch oder fordern, dass die CDU eine klare Position oder klare Positionen braucht. Da wäre ja Friedrich Merz wieder der Richtige für, oder?
Also klare Positionen auf jeden Fall. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass das etwas ist, was, glaube ich, in der letzten Zeit etwas gelitten hat und wo wir deswegen auch in den vergangenen Wahlen, was wir jetzt in den Ergebnissen hatten, Probleme hatten. Und da ist natürlich schon, dass Friedrich Merz recht an der einen oder anderen Stelle eine Sehnsucht danach bedient, wo viele sagen, da vermissen auch die Wähler bei der CDU eben teilweise eine klare Position und sich auch mal zu trauen, die Dinge klar auszusprechen. Und das dann etwas ist, was vielleicht Wähler dann auch zu unserer politischen Konkurrenz treibt. Und insofern sollte uns das auch zukünftig besser gelingen.
Wenn es jetzt nicht um Personen geht in der CDU oder nicht gehen soll, wie packt es denn die CDU dann wieder in Zukunft mehr Stimmen zu bekommen?
Also was wir gesehen haben, ist, glaube ich, in Österreich, was super gut funktioniert hat mit einem charismatischen, aber gleichzeitig pragmatischen Kandidaten wie dem Sebastian Kurz anzutreten und dann eben aber auch ganz klare Positionen zu formulieren, darauf abgestimmt eine Kampagne, die das auch nach außen trägt. Da haben wir auch als junge Gruppe gesehen, aha, das ist ein junger Kandidat, der hatte damit Erfolg. Und das ist eigentlich etwas, was wir uns auch hier in Deutschland aus unserer Sicht super abgucken können.
Da würde ich dann aber widersprechen und sagen, das war ziemlich personenzentriert und inhaltlich gab es ja oft den Vorwurf, dass der nicht viel rumgekommen ist.
Das stimmt aber, dass natürlich Personen auch mit Positionen verbunden werden. Ich glaube, daran kommt man heute auch nicht mehr vorbei oder es ist auch stärker denn je, dass wir Positionen mit Personen verbunden werden und das ist aus meiner Sicht ja auch eine Chance. Also zu sagen, wir stellen da auch eine Person in den Mittelpunkt, die sich stark auch für Positionen ausspricht und da zeigt Österreich wirklich, dass sich das auch gut verbinden lässt.
Friedrich Merz, der Vizechef des CDU-Wirtschaftsrats, der hat nach dem schlechten Wahlergebnis in Thüringen die Parteiführung scharf kritisiert. Eva Keldenich, Geschäftsführerin der jungen Gruppe, teilt diese Kritik nicht mit, wie wir gerade gehört haben. Ganz lieben Dank, Eva, für das Gespräch und schönen Dienstagabend.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn wir mal ein Foto machen mit unserem Smartphone oder mal ein Office-Dokument speichern, dann landet das ganz oft schwupps in der Cloud oben drin oder unten drin oder wo auch immer diese Cloud sich befindet. Und zwar meistens in einer von Amazon, von Microsoft oder von Google. Das sind so die großen Player da. Das soll sich aber ändern. Auf der Digitalkonferenz in Dortmund wurde heute ein europäisches Cloud-Projekt vorgestellt. Es heißt Gaia X. Und da sind Unternehmen wie SAP, Siemens, IG Metall, verschiedene Wissenschaftseinrichtungen und auch die Telekom mit dabei. Ich habe heute mit Claudia Nehmert gesprochen. Sie erreicht, sie ist im Vorstand der Deutschen Telekom und zwar war sie auf der Digitalkonferenz in Dortmund. Ich wollte wissen, was diese europäische Cloud denn besser können soll als die der großen amerikanischen Unternehmen.
Also zunächst mal geht es nicht darum, Cloud-Infrastrukturen nachzubauen, sondern es geht darum, auf Basis vorhandener Cloud-Infrastrukturen, und die können von großen Unternehmen, von kleinen Unternehmen kommen, etwas zu realisieren, was hier den Namen Datensouveränität trägt. Und das bedeutet konkret, wenn ich als Unternehmen meine Daten an einen Marktplatz gebe zur Analyse, in so eine Cloud, dann möchte ich genau verstehen, welche Daten gebe ich dahin, für welche Zeitdauer, zu welchem Zweck. Und ich möchte sicher sein, dass ich meine Daten zurückbekomme und dass nicht Dritte unbefugt, zumindest nicht in der legalen Form darauf zurückgreifen zu können. Und insofern geht es nicht darum, Cloud-Infrastruktur nachzubauen, sondern darüber, das Prinzip von Datensouveränität zu realisieren, also vertrauensvolle Dateninfrastrukturen zu haben.
Denn so ist es bisher bei den großen US-Firmen. US-Behörden können nach dem sogenannten Cloud Act eben auf die Daten der US-Anbieter zugreifen. Das soll jetzt quasi bei Gaia X verhindert werden. Aber trotzdem muss man ja erstmal eine gemeinsame Sprache finden. Ich meine, Ihr Unternehmen muss sich ja absprechen mit SAP, Siemens, IG Metall und allen anderen, die da noch dabei sind.
Richtig. Da ist zum Glück schon Vorarbeit geleistet worden. In den vergangenen Jahren haben mehr als 100 Unternehmen aus Europa, die Deutsche Telekom war auch dabei, mit den Fraunhofer-Instituten eine Architektur entwickelt. Die nennt sich International Data Spaces und das ist im Grunde eine Logik, die den sicheren datensouveränen Austausch ermöglicht, sodass dann in diesen Plattformen mit Algorithmen und KI die Daten analysiert werden können. Das heißt, es baut jetzt nicht auf nichts auf und diese Architektur ist auch schon bei zahlreichen Unternehmen im Einsatz.
Werden denn dann auch europäische Behörden auf diese Daten in der EU-Cloud zugreifen können?
Es gibt ja in den verschiedenen europäischen Ländern Gesetze für Legal Interception und im Rahmen der legalen Möglichkeiten, zum Beispiel bei Strafverfolgung, werden dann die entsprechenden landeszentrierten Institutionen natürlich auch das machen können. Aber das ist das, was wir sowieso in den europäischen Ländern haben. Das ist legaler Zugriff im Zuge einer Strafverfolgung beispielsweise.
Werden wir denn irgendwann unsere Urlaubsfotos in diese Gaia-X-Cloud hochladen? Oder geht es hier nur um Unternehmen und deren Anforderungen?
Der primäre Ansatzpunkt sind Unternehmen, vor allem auch mittelständische Unternehmen, aber auch der Gesundheitssektor, Stichwort Gesundheitsakte oder auch der Finanzdienstleistungsbereich hat auch Interesse daran zugesagt. Also es geht los eher im unternehmerischen oder im Public Sektor, aber es gibt keinen Grund, warum das nicht diese Logik auch für private Personen gelten sollte.
Gaia-X heißt das europäische Cloud-Projekt, das den US-Firmen Konkurrenz machen und gleichzeitig auch die strengen europäischen Datenschutzregeln einhalten soll.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr euch fragt, was ist da bitte schön los? Überall Katzen, überall Hunde, digital lachen, fauchen, beißen, bellen, miauen. Heute hat das Internet 50. Geburtstag. Vor 50 Jahren, da wurden Daten von Los Angeles nach San Francisco verschickt. Die erste Netzwerkverbindung, der Grundstein für das Internet, der wurde gelegt. Die Süddeutsche Zeitung schreibt heute, das war's mit der Katze. Der Hund löst mit seinen Memes die Katze ab und da müssen wir nachhaken bei Elle Nördinger, selbsternannte Meme-Queen, freie Designerin aus Düsseldorf. Was ist da los? Warum ist Dog-Content der neue Cat-Content?
Ich möchte mal mit einem anderen Meme antworten. Der berühmte Facepalm. Also wenn man die Hand zu Gesicht führt und erstmals sich denkt, oh nein, was ist das jetzt wieder für ein, als auf gut Deutsch gesagt, Bullshit. Also es ist ja sehr beliebt gerne, wenn man Headlines schreibt, so Dinge gegeneinander auszuspielen. Mhm. Ich sage, es ist vielleicht höchstens irgendwelche Wellen, ist halt einfach wie in der Mode nach Lust und Laune. Da gibt es halt mal mehr mit Hunden, mit Katzen, mit Eulen gibt es immer wieder ganz interessante Sachen. Aber traditionell, was jetzt Internetkulturgeschichte betrifft, waren es halt vor allem Katzenbilder, die also sozusagen den Anfang bildeten für diese sehr virulenten Image-Makros. Also das bedeutet, ein Image-Makro ist ein Bild, Text drauf, fertig. Also Konzept, meist ein Witz oder irgendeine menschliche Regung wiedergebend, ein Gefühl wiedergebend, womit sich Leute einfach immer so damit identifizieren können, eine universelle Sache. Deswegen ist zum Beispiel die berühmte Grumpy Cat, die ja jüngst leider verstorben ist, aber dieses Gesicht dieser Katze, diese beleidigte, genervte, wütende Katze, die hat also sehr viel ausgedrückt, wie viele Leute sozusagen auch ihre eigene Granteligkeit oder von anderen Leuten Granteligkeit interpretieren, ohne dem ein menschliches Antlitz geben zu müssen.
Ich würde sagen, der Hund kann das alles auch. Es ist nur so gewesen, dass die Katze wahrscheinlich einem als erstes eingefallen ist oder die Eule.
Ja, also geht ein bisschen tiefer und zwar die Katze und die Eule haben runde Gesichter und runde Augen und entsprechend im Kindchenschema. Mhm. Und wo ein Mensch also sich auch damit identifizieren kann, es ist ein bisschen niedlich, aber gleichzeitig sind halt diese Regungen auf sich selbst oder auf andere Leute übertragbar. Und dann 2013 kam ein Hundememe auf, das ist der, also man streitet sich darüber, wie es ausgesprochen wird, geschrieben wird D-O-G-E, also Dog, würde ich jetzt sagen. Mhm. Die Dog-Meme bestehen aus Bildern von Shiba Inus. Das sind diese japanischen, sehr flauschigen, meist mit so einem goldigen Fell, so Golden Retriever-Farbe. Und die haben eben auch sehr runde, süße Knopfaugen, rundliches Gesicht durch ihr flauschiges Fell und die kurze Schnauze, also die Schnauze, die rausguckt, kann man eben auch menschliche Regungen auf dieses Gesicht interpretieren und hat dieses Kindchenschema. Mhm. Und diese Dog-Meme sind halt seitdem dann auch sehr beliebt gewesen oder sehr spezieller Teil dieser Meme-Kultur, die auch ein bisschen anders funktionieren als die Katzen-Meme.
Das heißt, im Endeffekt, in Zukunft wird beides existieren, nur als erstes war die Katze und die Eule da, ja?
Ja, ungefähr. Es gab noch andere Tiere, aber man könnte sagen, zuerst waren Katzen und Eulen da, genau. Da Inu und der Dog damit haben.
Schön, dass wir das auch geklärt haben. Das Netz feiert heute 50. und Katze und Hund existieren als Memes parallel. Manchmal mehr Hund und manchmal mehr Katze.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.